Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 10.02.2004.
Liebe Freunde, wir sind gerade mittendrin, uns damit zu beschäftigen, mit den zwei wesentlichen Strömungen, aus denen sich die Menschen rekrutieren, wenn sie so wollen, die in die anthroposophische Bewegung gekommen sind. Zwei ganz große Geistesströmungen, die es sind, die wir auf verschiedene Weise schon charakterisiert haben und jetzt insofern charakterisieren, als sie einerseits mit dem aristotelischen Denken zu tun haben, und das waren also vor allem dann die Anthroposophen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben dabei waren, die gehörten hauptsächlich dieser aristotelischen Strömung an. Und dann gibt es aber eine zweite Strömung, wo Seelen dabei sind, die mit dem platonischen Denken stark verbunden sind, also das heißt mit der platonischen Ideenschau verbunden sind. Und die jetzt schon lange Zeit nicht auf Erden verkörpert waren, aber jetzt, wie Rudolf Steiner sagt, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, also das haben wir hinter uns, zusammen mit den Aristotelikern wirken müssen und dass sich daraus eben etwas Neues ergibt. Und wir waren dabei, so ein bisschen die Spuren zu verfolgen in der Vergangenheit, wo diese beiden Strömungen herkommen, haben vor allem diese platonische Schule angeschaut. Und da gab es im Mittelalter die Schule von Chartres. Also Chartres war ein großer eingeweihten Ort, eigentlich muss man sagen, in dem sich vor allem Menschen versammelt hatten, die noch letzte Reste dieses platonischen Ideenschauens hatten und die daraus die christliche Lehre interpretiert haben. Die aber auch sehr deutlich gespürt haben, dass danach, nach ihrer Zeit, also diese Zeit ging etwa bis 1200, von 1000 beginnend bis 1200 war die Blüte der Schule von Chartres, obwohl sie schon viel weiter zurückgeht im Grunde. Wir haben am Anfang auch davon gesprochen, dass Wurzeln für das geistige Gut, das dort herrscht, eigentlich schon bei den Kelten auch zu finden ist. Also es ist etwa bei den Kelten dort die Mutter mit dem Kind verehrt worden. Und es gab eine Statue auch, die das zeigte. Und Rudolf Steiner hatte gesagt, dass gerade die Kelten, ohne äußere Kunde vom Christentum bekommen zu haben, dass sie das durch ihre hellsichtige Schau eigentlich die Ereignisse in Palästina miterlebt haben, in gewisser Weise. Und dass sie eigentlich dann, als auch äußerlich das Christentum zu ihnen kam, das ganz einfach aufnehmen konnten, weil sie es eigentlich schon kannten, im Grunde, ihrem geistigen Gehalt nach. Und weiters kam auch dazu, jetzt bei den Lehrern von Chartres, dass sie sehr starke Beziehung eben noch hatten, auch zu dem, was aus der griechischen Antike überliefert war, was dort an Mysterien war, was namentlich eben in der Form, wie es Platon gebracht hat, dann weitergegeben wurde. Und so wie sie die katholische Lehre interpretieren, kommt eigentlich unglaublich viel von dem antiken Gedankengut hinein. Und die Schilderungen sind eigentlich gar nicht so, wie man sie so für Kirchendenker erwartet, sondern es ist vieles erklärt einfach mit mythologischen Bildern aus der griechischen Zeit heraus. Weil das einfach Bilder waren, die sie noch erleben konnten teilweise oder zumindest sehr stark nacherleben konnten und ihnen eine geistige Wahrheit ausdrückte. Und sie haben dann nur versucht, dieses antike Gedankengut zu verbinden mit dem, was im Christentum drinnen ist. Also ein sehr weltoffenes Denken war es, das aber sehr stark auf die Vergangenheit zurückblickte. Auch das muss man sehen. Es gab so einen als stehenden Satz zurück zu den Alten. Und es war noch nicht die Zeit, wo der Mensch so sehr empfand, ich selber denke. sondern wenn ich denke, nehme ich eigentlich die Gedanken geistiger Wesen wahr. Und daran habe ich eigentlich nichts zu ändern mit meinem kleinen Denken, das gar nicht heranreicht an das Denken dieser Wesen, von denen ich Gedanken empfangen kann. Und man war sich auch bewusst, dass eben in der Antike, etwa bei Plato, aber auch bei anderen Geistern, diese Empfänglichkeit für das Weltendenken, wenn Sie so wollen, hinter dem aber geistige Wesenheiten stehen, dass das dort noch viel, viel stärker war, die Empfänglichkeit dafür, und dass daher gerade diese alten griechischen Philosophen noch sehr viel mehr und konkreteres sagen konnten, als sie selber sagen können. Und daher dürfte auch gar nichts geändert werden an der Überlieferung. Man hatte sich daran zu halten und das nicht irgendwie umzudeuten und auszudeuten. Also in gewisser Weise sehr dieser Tradition verhaftet. Man muss diese Zeit betrachten, nicht als eine Renaissance dessen, was ja dann später gekommen ist, und wo man auch wieder die Antike aufgegriffen hat, zu Beginn der Neuzeit. Da war es tatsächlich eine Wiedergeburt der Antike. Hier ist es eigentlich noch ein letzter Rest, der nachwirkt. Und dann kommt danach, nach 1200, eine Zeit, wo das komplett verschwindet, sehr schnell eigentlich verschwindet, wo auch eine komplette geistige Finsternis entsteht, also keine Menschen mehr da sind, die diese Ideenschau zumindest noch erleben können. Oder Steiner sagt, um 1250 ist so ein Tiefpunkt, wo nicht einmal hohe Eingeweihte in die geistige Welt für kurze Zeit hineinschauen konnten. Also das ist so ein Zeitraum von 10, 20 Jahren vielleicht, wo absolute geistige Finsternis herrscht. Aber eine notwendige Phase, um dann etwas Neues einzuleiten, eben die Geistesströmung der Aristoteliker hervorzubringen mit der Scholastik, dann jetzt ganz stark das Bewusstsein entwickeln, ich denke. Aber ich erlebe, dass die Gedanken, die ich mir bilden kann, zusammenstimmen mit den Gedanken, die sozusagen in der Offenbarung überliefert sind. Und dass ich zwar nicht bis mit meinem Denken nicht bis zu den höchsten geistigen Wahrheiten herankommen kann, aber dazu brauche ich eben die Offenbarung, die mir das dann sagt, aber ich kann zumindest gewisse geistige Grundwahrheiten auch mit meinem Denken erkennen. Weil es gleicher Art ist sozusagen wie das, was aus den Offenbarungen spricht. Aber es ist ein Denken, in dem man jetzt keinen unmittelbaren Einblick trotzdem in die geistige Welt hat. Man kann immer wieder vergleichen. Ich bilde mir Gedanken, die vergleiche ich mit dem, was in der Heiligen Schrift oder in den Auslegungen der Heiligen Schrift drinnen steht und finde, das passt irgendwie zusammen. Aber es ist kein wirkliches eigenes geistiges Erleben drinnen. In der Scholastik dann. Da wird der Mensch dann ganz auf sich gestellt. Aber so weit waren wir noch nicht gekommen, dass wir die Scholastik wirklich betrachtet haben, sondern wir haben so die letzten Ausläufer der Schule von Chartres betrachtet. Die Schule von Chartres endet ja eigentlich um 1200 mit ihrem größten Lehrer, mit Alanus ab Insulis. Wir haben von ihm einige Werke studiert, ein bisschen, wie die Schilderungen, diese sehr bildhaften Schilderungen, man nennt sie Allegorien teilweise auch und findet sie heute vielleicht sehr verstrohen und trocken, aber hinter diesen Bildern stecken in Wahrheit wirklich Imaginationen, die dieser Alanus noch hatte. Und die sehr ähnlich bei den einzelnen Lehrern von Chartres sind. Und es kommt immer wieder vor in diesen Schilderungen die Göttin Natura. Die Göttin Natura, die eigentlich, das sieht man sofort auf den ersten Blick, sehr verwandt ist mit dem, was die Griechen etwa mit Demeter Persephone verbunden haben. Also wird auch oft in einem Atemzug genannt. Das ist für die Lehrer von Chartres eigentlich kein Problem, das miteinander zu sehen. Auf der anderen Seite sehen Sie aber die Göttin Natura, also man kann sagen, diese jungfräulichen Gestaltungskräfte in der Natur, dass wir aber auch eine Beziehung haben zur Heiligen Maria. Also die sie dann auch oft nennen, die Jungfrau Sophia, die Weisheit, die in der Natur waltet. Das ist ihnen identisch. Und die Marienverehrung ist da den Chakra sehr ausgeprägt. Eben sogar schon von den Kelten her vorgegeben. Weil die Kelten schon geahnt haben, beziehungsweise dann miterlebt haben in der geistigen Schau, die Geburt des Christus, also dass in dieser einen Jungfrau sozusagen jetzt wirklich Christus geboren wird. Dass dahinter, aber hinter dieser einen Jungfrau im menschlichen Leibe, eigentlich steht dieses jungfräulich gestaltende Element in der Natur überhaupt. Das konnten also die Lehrer von Chartres ganz leicht in Einklang miteinander bringen. In späteren Zeiten ja dann nicht mehr. Ab der Scholastik beginnt man eigentlich immer mehr die Natur als etwas zu schildern, das mit der Aufgabe der Kirche nichts zu tun hat. Und das entsteht immer mehr die Trennung dann. In der Neuzeit fällt das dann irgendwann schließlich ganz auseinander. Das eine wird die Naturwissenschaft, wo überhaupt nichts Geistiges mehr drinnen zu sein hat, und die Theologie zieht sich ganz auf den moralisch-geistigen Bereich zurück. Und die Natur, über die sagen wir eigentlich nicht mehr sehr viel. Daher ja interessant auch dann geworden, wie die Jesuiten oder zum Beispiel ausgezeichnete Naturwissenschaftler auf der einen Seite sind, aber nicht dulden, dass irgendeine geistige Interpretation dessen kommt, was in der Natur gefunden wird. Wenn das dann einer der Ordensbrüder wagt, dann hat er erste Schwierigkeiten, wie es ja noch im 20. Jahrhundert etwa mit der Jadischerei der Fall war. Der versucht hat, die Erkenntnisse der Anthropologie und so weiter geistig zu interpretieren, und den hat man so eigentlich total verfolgt. Und das war nicht gewünscht, sondern, ja, du kannst schon Naturwissenschaft studieren als Jesuit, warum nicht? Aber die Theologie steht auf einem anderen Platz, du darfst das nicht vermischen miteinander. Wir kümmern uns um die Seelen und die Naturwissenschaft kümmert sich halt um das Tote draußen. Das soll nicht vermischt werden. Für die Lehrer von Chartres galt das eben überhaupt nicht, sondern das Seelische, das Geistige und das Naturhafte draußen, das fließt ineinander und wirkt zusammen. Also immer wieder diese Göttin Natura, die auftaucht. Die Schule von Chartres, die mit 1200 mehr oder minder zu Ende gegangen ist, hat aber auch ihre Nachwirkungen noch gehabt. Man muss denken, gerade wenn so eine Schule, eine geistige Schule, eine Blütezeit hat, dann ist der Impuls dieser Schule in der ätherischen Welt sehr stark vorhanden. Wie das immer ist, also wenn man ein Ort ist, wo Menschen geistig streben, sich intensiv geistig auseinandersetzen, dann hat das Wirkungen eigentlich für die ganze Welt. Und wer einigermaßen dafür empfänglich ist, kann diese Wirkungen aufnehmen. Und so war es auch hier. Wir haben das letzte Mal gesprochen von Brunetto Latini. Brunetto Latini war der Lehrer des Dante, von Dante Alighieri, der die göttliche Komödie geschrieben hat. Und dieser Brunetto Latini hat der Anstoß dazu gekommen ist durch äußere Ereignisse. Eigentlich ist er in einen Zustand gekommen, wo geistige Erfahrungen bei ihm aufgetreten sind. Geistige Erfahrungen, die sehr deutlich zeigen, dass sie ein gewisser Abglanz dessen sind, was in der Schule von Chartres gelehrt wurde. Wir haben davon gesprochen, er war also auf dem Rückweg nach Florenz, seiner Heimatstadt, er war als Gesandter in Spanien, und hat dann die Nachricht bekommen, also schon kurz vor Florenz war, dass seine Partei, die Gelfen, gestürzt wurden und blutig verfolgt wurden, und das hat ihn also einen sehr großen Schock versetzt, vor allem, was ja auch bedeutete, dass er nicht nach Hause zurückkehren kann, weil dort hätte er keinen Platz mehr gehabt, weil man hat ja etwas wilder diskutiert damals und sehr blutig, also die Gegner ausgerottet. Also das war ein großer Schock für ihn, zugleich verbunden noch mit einem leichten Sonnenstich, wie er durch Steiner sagt, kommt also in einen Zustand der Hellsichtigkeit, der wird ein bisschen aus dem Körper sozusagen herausgepfeifert und kommt in einen hellsichtigen Zustand, und da begegnet ihm die Göttin Natura. Da begegnet ihm die Göttin Natura. Er sieht also die Göttin Natura als ein ein sehr wandelbares Wesen, das in einmal riesig groß und von unbestimmter Gestalt erscheint, dann wieder in fast menschlicher Gestalt beständig die Form wechselt. Und diese Göttin Natura, die bietet all den Tier- und Pflanzenformen, die er um sich herum erlebt, sich beständig zu metamorphosieren, sich beständig zu verwandeln, andere Formen anzunehmen. Das ist insofern etwas Neues in der Schilderung, als noch bei den Lehrern von Chartres, aber insbesondere auch in der Antike, etwa diese Göttin Natura und die Wirten geschildert wurde, gerade diese lebendige, ständige Verwandlung und Metamorphose nicht so eine große Rolle spielt, sondern das sind diese geistigen Urbilder, die man da erlebt, ein bisschen statischer noch. Weil man in alten Zeiten immer auf das dahinter noch geschaut hat, was unwandelbar ist. Sozusagen die geistige Quelle, aus der alles stammt, das Ewige dahinter. Und jetzt, Donato Latine sieht eigentlich, was sieht er eigentlich? Er sieht die ganz oberste ätherische Schicht der sich ständig wandelnden Bilder. Etwa wenn man im Ätherischen eine Rose etwa schaut, dann sieht man den Keim, die Blätter, die Blüte, alles in einem eigentlich, sich ständig ineinander verwandelt. Was uns im Physischen als nacheinander herauswachsend erscheint, ist da ununterbrochen gegenwärtig und wandelt sich ununterbrochen ineinander um. Also in einer Art, wie etwa Goethe auch die Urpflanze erlebt hat. Da erlebt man also alles in einem, in ständiger Verwandlung. Und nicht nur die Rose, sondern man erlebt es in ihrer Verwandtschaft mit den anderen Pflanzen rundherum und das alles wandelt sich ineinander um. Und das erlebt Donato Latini. Und diese Göttin Natura, die wird jetzt sozusagen zu seinem Führer durch die geistige Welt. Und sie führt ihn aber jetzt eigentlich gar nicht so weiter in die Natur hinaus, sondern sie führt ihn in sein eigenes Inneres hinein. Also eigentlich in eine Schau der eigenen Seelenkräfte zunächst. Darüber haben wir das letzte Mal schon ein bisschen begonnen zu sprechen. Das ist auch eine sehr markante Änderung, dass es jetzt sehr stark auf die seelische Innenschau geht. Dass eigentlich das Erleben der ätherischen Kräfte der Natur zwar noch da ist bei Donato Latini, aber dann nicht mehr so wichtig wird, sondern es geht eigentlich nach innen. Also der geistige Blick richtet sich nach innen, nicht mehr nach außen. Und was Donato Latini dabei zunächst erlebt, sind auch wieder sehr typische Bilder. Zunächst treten immer irgendwelche Tierimaginationen auf, die nichts anderes darstellen als die eigenen Triebe und Begierden, die auf einen zustürzen. Das sind also irgendwelche wilden, gefährlichen Tiere, die auf den Menschen zustürzen. Immer typisch die Umkehrung im geistigen Blick. Was eigentlich von mir ausgeht, sehe ich in der geistigen Wahrnehmung auf mich zukommen. Also meine Triebe sind etwas, was ich so erlebe, als würde es auf mich zustürzen. Also immer so eine Art Spiegelung ist drin. Wir haben dann auch darüber gesprochen, wie sich das auswirkt, also wenn man jetzt hineinschaut in die einzelnen Seelenglieder, wir haben gesprochen von der Empfindungsseele, von der Verstandesseele, von der Bewusstseinsseele, also von diesen drei Seelengliedern, die der Mensch in sich hat. Und da steigt man jetzt in Latini hinein. Und von da aus, aber tiefer noch tiefer hinunter, durch diese Seelenglieder sozusagen hinunter, man könnte sagen, von den Seelengliedern hinein dann überhaupt in den Astralleib, also in das, was sozusagen Naturhaftes, Astralisches im Menschen ist, und davon haben wir genug. Man könnte sagen, durch was Tierhaftes im Menschen, das sind ja eben gerade diese Tierbilder, die uns entgegentreten, das ist also das, was noch nicht durch das menschliche Ich irgendwo verwandelt ist, sondern was Naturkräfte noch sind, astralische Naturkräfte. Da steigt er hinein, aber noch weiter hinunter dann in den Ätherleib. In die Kräfte des Ätherleibes. Was sitzt im Ätherleib? Naja, im Ätherleib sitzen vor allem einmal die vier Temperamente. Das Temperament eines Menschen ist nicht etwas, was ursprünglich aus dem Astralleib kommt, auch wenn es also so triebhaft zunächst wirkt, aber es hat eigentlich seine Grundlage im Ätherleib. Es ist etwas, was sozusagen eine dauernde Gewohnheit im Menschen geworden ist. Das Astralische ist etwas viel Flüchtigeres. Das ist eine momentane Emotion, die aufwallt und die wieder zusammensinkt, und dann hat man es mit dem Astralischen zu tun. Aber wenn etwas so wie eine Grundstimmung sich durch das ganze Leben zieht, eine Grundlebenshaltung sich durch das Leben zieht, dann ist das etwas, was im Ätherleib veranlagt ist. Wie auch alles das, was wir uns etwa an negativen Eigenschaften erwerben im Leben, wenn sie zur Gewohnheit werden, also wenn man Trinker etwa ist und gewohnheitsmäßig jetzt jeden Tag zur Flasche greift, muss gar nicht so viel sein, aber es immer und immer wieder tut, dann ist das etwas, was nicht mehr bloß die Begierde des Astralleibes ist, sondern was bereits im Ätherleib drinnen sitzt. Was dann entsprechend schwer auch wieder loszuwerden ist, was sogar also ganz schwere Erschütterungen im Menschen dann erzeugt, die Ätherkräfte, was sind das, die Lebenskräfte. Und wenn ich dann jetzt diese Gewohnheiten entziehen will wieder, dann kommen also ganz starke Entzugserscheinungen natürlich, die so weit führen, dass es wirklich zu Störungen in den ganzen Lebensprozessen kommt. Ich wollte es aufhören mit dem Trinken, ja, was Gutes wäre an sich, aber bis das gelingt, also kommt da alles Mögliche in den Lebenskräften durcheinander, weil das, diese Gewohnheit, diese schlechte Gewohnheit hat sich halt ganz hinein verwoben in die Lebenskräfte, und das sitzt da drin ganz, ganz fest verankert. Oder anderes, wenn man mit einem Menschen eine Auseinandersetzung hat, wenn man einmal einen Streit hat, dann ist das was meistens aus dem Astralischen heraus. Das sind halt gerade die astralischen Impulse, packen halt gerade nicht irgendwo zusammen und dann fliegen die Funken und das ist eine momentane Aufwallung. Aber wenn ich mit einem Menschen so eine langjährige Feindschaft pflege, wie sie auch manchmal vorkommt, dann sind das Dinge, die bis in den Ätherleib hineinrutschen. Und die dort Wirkungen haben, dann ist es umso schwerer, diese Feindschaft irgendwie zu beenden. Das geht dann meistens bis zum Tod weiter irgendwo, weil es würde sehr viel Kraft dazu gehören, weil es ist eben schon Gewohnheit geworden, den anderen zu hassen oder mit dem anderen zu streiten oder sonst was. Es kann sogar so weit gehen, wenn einer der beiden Streitpartner stirbt, ist das für den anderen gar nicht der Erlösung, sondern es kommt er erst recht durcheinander. Weil da etwas fehlt plötzlich. Da kommt also wieder was in den Lebenskräften durcheinander. Da, wenn wir sprechen von dem Bereich der Lebenskräfte und den Dingen, die da drinnen als Unarten sitzen, da kommen wir etwa auch in das hinein, wo dann in der christlichen Lehre etwa gesprochen wird von den Todsünden. Was nur so bloß einmal eine flüchtige Auffallung im Astralleib ist, das sind sozusagen die lächerlichen Sünden. Wenn das einmal passiert ist, dann, das kann man im Fegefeuer, den kann man locker abtun. Aber das, was im Ätherleib fest drinnen sitzt und sich verankert hat, das kann man nicht einfach im kann man locker abtun. Das sind Dinge, die man erst wieder in einer neuen irdischen Inkarnation, wo man sich einen neuen Ätherleib gebaut hat, bearbeiten kann. Das sind also Dinge, die sehr viel fester sitzen. Und die Temperamente sind teilweise also Folgen von solchen Dingen. Wobei also das Temperament dann sogar hilft, wieder einen Ausgleich zu schaffen für die Folge. Inkarnation. Man versucht also dann solche Kräfte hineinzubauen in den Ätherleib, dass man irgendwie mit dem, was man auszugleichen hat, besser zurande kommt in der Regel. Also was weiß ich, es gibt da keine wirkliche Regel dafür, aber wenn man in einem Leben viel zu nachlässig, viel zu lau, viel zu träge im Leben war, dann wird es einem sicher gut tun, wenn man im nächsten Leben etwas kräftigeres Temperament mitbekommt und dann mal ein bisschen stärker ins Leben hineinsteigt, kraftkräftiger ins Leben hineinsteigt. Also es ist das auch nicht dann immer als Strafe zu sehen, sondern eigentlich auch als Hilfe, die Einseitigkeiten des Temperaments sind auch eine gewisse Hilfe. Und jedes Temperament hat ja positive und negative Seiten. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ich kann einen Phlegmatiker hernehmen und sagen, naja, er ist halt träge, er ist faul, er ist desinteressiert. Er möchte alles an sich vorbeiziehen. Ich kann aber auch sagen, er ist gründlich. Weil Phlegmatiker, wenn er wirklich also die Dinge durchdenkt, durcharbeitet, dann kann er zu wirklicher Weisheit kommen. Oft besser als einer, der als Kollege, auch das müssen wir machen, und das müssen wir machen, und das müssen wir machen, und sofort dran, ohne viel zu überlegen, und das ist der größte Blödsinn vielleicht. Er ist zwar ununterbrochen tätig und hat das Gefühl, also er stellt die Welt auf den Kopf, aber nur wenn es nicht wirklich durchdacht ist, was er tut, dann wird das nicht sehr viel bringen, die ganze Tatkraft. Der Phlegmatiker braucht vielleicht 2 Jahre dazu, bis er was tut, aber dann macht er genau das Richtige mit der größtmöglichen Ökonomie an Krafteinsatz. Das ist also durchaus eine Tugend auch. Oder ein Phlegmatiker kann geduldig einem anderen Menschen zuhören, nur ein Choleriker weniger. Nach einer Minute ist er schon unruhig und will selber seine Ideen loswerden. Der Phlegmatiker kann das aufnehmen. Und so bei jedem Temperament. Also es gibt positive, negative Seiten. Das also erlebt Prometto Latini eigentlich diese Dinge eben auch, welche Laster mit den einzelnen Temperamenten verbunden sind, welche Einseitigkeiten verbunden sind, aber auch welche Tugenden sich daraus entwickeln können. Tugenden, die dann sehr tief im Menschen sitzen. Nicht aber genauso wie wir uns Laster angewöhnen können, Süchte angewöhnen können, so können wir uns ja auch gute Eigenschaften angewöhnen. Allerdings braucht man Geduld dazu, das dauert. Das ist ein Prozess, der also über Jahre, vielleicht Jahrzehnte geht. Und das ist dann doch, wenn es in Ätherleib sitzt, noch etwas ganz anderes, als wenn ich einfach gelernt habe, den Astralleib nur zu beherrschen. Das heißt, wenn ich ein Zornbild bin und dann lerne ich momentan zu beherrschen, aber große Kraftanstrengung eigentlich brauche, um meinen Zorn zu unterdrücken, dann ist das sicher besser, als wenn ich ihn einfach hinauslasse. Aber noch besser ist es, wenn ich meinen Ätherleib so erzogen habe, dass diese Aufwallung gar nicht kommt. Dass die gar nicht zustande kommt. Dass vielleicht schon die Empörung, die drinnen ist, da ist. Also wenn das jetzt alles was Negatives ist, draußen sagt, ja, ist mir egal. Das soll es nicht sein. Aber wenn es sich nicht gleich in Wut und Zorn umwandelt, sondern in Tatkraft das zu ändern vielleicht oder sonst etwas. Also das heißt, wo ich eigentlich dann meine Triebe nicht mehr bezwingen muss, sondern wo ich sie eigentlich verwandelt habe, weil ich mir neue Gewohnheiten, bessere Gewohnheiten erworben habe. Dann habe ich eigentlich erst wirkliche Tugenden entwickelt. Nicht nur die Tugenden sitzen eigentlich da unten im Ätherleib. Das beherrschen können, somit ganz irgendwie beherrschen können, die Triebe ist eben die Vorstufe. Notwendig und gut und alles, aber solange man merkt, es fällt mir eigentlich sehr schwer, das oder das nicht zu tun, solange ist man noch nicht wirklich fertig. Erst wenn das zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden ist, dann hat man sich wirklich erworben. Und das ist ein weiter Weg, wie wir alle irgendwo wissen. Das geht nicht so leicht. Das hat aber dann natürlich auch starke, positive Auswirkungen auf die Lebenskräfte überhaupt. Ich meine, letztlich, was macht uns denn krank oder was zerstört eigentlich unsere Lebenskräfte? Naja, wenn die Triebe des Astralleibs ungehemmt in uns sich austoben können, dann zerstören sie eigentlich alles in uns und bringen die ganzen Lebenskräfte durcheinander. Wenn ich aber solche Gewohnheiten entwickelt habe, dass diese ganzen Kräfte des Astralleibes eigentlich jetzt den Bahnen des Ätherleibs folgen, die da vorgeprägt sind, dann ist das auch etwas, was uns Krankheitsursachen wegnimmt eigentlich. Weil die Krankheit entsteht eigentlich immer aus dem seelisch-astralischen heraus. Dort ist die eigentliche Ursache. Und nur wenn es lang genug tobt, dann werden die Ätherkräfte durcheinander gebracht, bis schließlich sogar physisches Gebrechen auftritt, weil das Ätherleib ja wieder den physischen Körper baut. Also wenn man so wie Brunetto Latini da hineinschaut in die Ätherwelt des eigenen Ätherleibes, in die vier Temperamente und was damit verbunden ist, dann ist das zugleich auch ein Blick in die Gesundungskräfte, in die Heilkräfte hinein. War ja auch in der Antike schon bekannt, weil die Säftelehre in der Antike mit den vier Säften und so weiter, die mit den Temperamenten zusammenhängen, das hat ja da seinen Ursprung eigentlich. Also da wusste man, dass wirkliche Heilung dadurch entsteht, dass man bis in die Lebensgewohnheiten hineinwirken muss. Und dass es nicht mit einem Pillen oder irgendwas alleine getan ist. Brunetto Latini steigt also tiefer in sein eigenes Wesen hinein, vom Astralleib in den Ätherleib, weiter bis in den physischen Leib. Also zu einem Erleben des physischen Leibes, aber zu einem sehr, nein, ich möchte mal sagen, sehr vagen Erleben des physischen Leibes, den eigenen physischen Leib von der geistigen Seite her zu erleben, ist sehr, sehr schwierig. Ist sehr, sehr schwierig und erfordert immense geistige Kraft, um das überhaupt auszuhalten. Oder Steiner sagt einmal, wenn wir bewusst aufwachen würden in unserem Körper, dann würden wir brüllen vor Schmerz. Ich meine, wenn wir irgendwo im Körper Schmerz erleben, dann ist das nämlich im Grunde ein ganz kleines Aufwachen dafür, was tut sich da. Das ist sehr dumpf und Ding, aber trotzdem tut es sehr weh. Sie müssen sich das unendlich gesteigert vorstellen, dann wäre es das, was man auszuhalten hat, wenn man bewusst von der geistigen Seite her den physischen Leib erlebt. Und Schmerz, wodurch entsteht Schmerz? Schmerz entsteht eigentlich dadurch, also jetzt wenn ich von Nervenreaktionen oder sowas eine Rolle spielen, aber von der geistigen Seite her gesehen bedeutet Schmerz, dass eigentlich das Bewusstsein zu eng ist, um die Fülle, in die es da eintaucht, zu fassen. Es ist also eigentlich das Erlebnis, mein Bewusstsein wird auseinandergesprengt, geradezu von der Fülle, die da drin auftauchen will. Und die Welt des physischen Leibes ist von der geistigen Seite her, die Theodor Steiner schildert das immer wieder, etwas so Reiches, etwas so Umfassendes, viel, viel reicher als die ganze Welt, die wir da draußen erleben können. Wenn man also den eigenen physischen Leib von der geistigen Seite her sieht, ist das also ein ganzer Kosmos. Und Sie müssen die ganze Welt mystisch erleben, gleichzeitig bewusst jede Ecke des Kosmos bewusst erleben, oder wird uns der Kopf schön schwirren, wenn wir das alles erleben müssten draußen. Aber das müssten wir erleben, wenn wir nach innen in unseren Körper gehen. Dann müssten wir alle, jede kleinste Kleinigkeit da drinnen bewusst erfahren und erleben. Wir würden es natürlich dann ganz anders erleben, als wenn man heute das irgendwie unter das Mikroskop legt oder so, oder von außen. Es ist eben von innen her gesehen. Also dieses innere Erleben des physischen Leibes, da streift Brunetto Latini nur sehr, sehr oberflächlich heran und es führt ihn eigentlich gleich dorthin, naja, wo wir in der Folge, wenn wir aufwachen, eigentlich auch hingeführt wird, nämlich in den Bereich der Sinne. Warum wir nämlich, wenn wir hineinkommen in der Früh, wenn wir aufwachen in den physischen Leib und sozusagen wieder in den Körper hineinfinden, warum erfahren wir nichts vom Inneren? Weil wir gleich durch die Sinne hinaus abgelenkt werden. Unser Bewusstsein wird erfüllt mit der Welt da draußen und das zieht einen dichten Schleier über das, was innerlich geistig da drinnen ist. Gott sei Dank, sonst wird mein Brüllen vor Schmerz. Donato Martini spürt also auch dieses Herankommen an die Sinne, also er taucht ins Innere des Physischen ein, geht auf die Sinne hinaus, auf die fünf Sinne hinaus. Nur der Unterschied zu uns ist, dass er jetzt nicht erwacht in die sinnliche Welt hinaus, sondern er erwacht eigentlich in dem, was geistig hinter der sinnlichen Welt draußen steht. Also er kommt hinein in den Bereich, naja, den man nennen kann, den Bereich der vier Elemente zunächst. Also was als elementarische Welt hinter dem Äußeren steht. Also die Kräfte von Feuer, Wasser, Luft und Erde, die Gestalten dahinter wirken, das erlebt er. Das ist etwas, was wir auch erleben könnten oder erleben würden, wenn wir so mit den Sinnen in die Welt hinausschauen würden, dass wir nicht das fertige Sinnesbild erleben, sondern erleben den Prozess, wie dieses Sinnesbild eigentlich gebildet wird. Also mit dem Bewusstsein eine Stufe früher sozusagen aufwachen. Als beim fertigen Bild. Wir wachen einfach beim fertigen Bild. Also wir sehen die Welt draußen fertig. So ist sie, da steht der Baum und da steht dieses. Aber wir sehen eigentlich nicht, wir erleben nicht, wie in unseren Sinnen dieses Bild aufgebaut wird, wie sich dieses Bild formt. Weil es formt sich ja eigentlich aus den ätherischen Kräften. Das sind die bildschaffenden Kräfte, die letztlich auch die Bilder der Sinneswelt bauen. Nur als Sinnesbilder sehen wir sie fertig, weil es ist sozusagen ein fertig gewordenes Bild. Wenn ich den Prozess der Bildentstehung nicht erleben könnte, dann hieße das, ich würde aufwachen, nämlich genauso die Welt der vier Elemente. Das steckt nämlich dahinter. Das würde ich dann erleben. Der vier Elemente, aber auch dann weiter der anderen Ätherkräfte, die dahinter stehen. Also vier Elemente haben wir so vom Erdelement, Wasserelement, Luftelement, Wärmeelement. Das Wärmeelement ist aber etwas schon, was man als ätherisch bezeichnen kann. In den vier Elementen vorher stecken drinnen die Gesetzmäßigkeiten des Physischen eigentlich. Obwohl wir die Elemente nicht sinnlich fassen können. Ich glaube, das Erdelement kann ich nirgendwo sinnlich wirklich fassen. Es wirkt in allem, was fest ist und gestaltet ist. Aber ich kann nirgends sagen, so, jetzt habe ich ein Stück am Erdelement, genauso schaut es aus. Es wirkt in allem, was fest gestaltet ist. Also hinter den Elementen stecken eigentlich die Kräfte, die unmittelbar das Physische bauen. Und dahinter, ab dem Wärmeelement, da geht es ins Ätherische über und ich komme in die Kräfte hinein, die jetzt das Lebendige gestalten. Also Wärmeäther, Lichtäther dann, aus dem etwa die Farben dann herauskommen, Klangäther, Lebensäther selber, die ätherischen Kräfte. Und das tauche ich ein. Und von dieser Welt der vier Elemente, wenn ich da drinnen lebe, dann kann ich da eigentlich aus diesem Erleben heraus eben schildern, was geistig an gestaltenden Kräften der Natur zugrunde liegt. Und die Naturwissenschaft der damaligen Zeit hat aus diesem Erleben geschöpft. Wobei aber Donato Latini einer der letzten ist, der das noch erleben konnte. Danach ist es dann praktisch aus. Dann kann man nur mehr mit den äußeren Sinnen hinausschauen in die Welt und mit dem Verstand versuchen, das zu ordnen, wie hängt denn das alles zusammen. Aber Donato Latini ist einer der letzten, der das noch von innen her erleben kann, vom Inneren der Natur. Er taucht ins Innere der Natur sozusagen ein. Und schreitet dann noch weiter fort durch die Planetensphären. Das ist die Sphäre des sieben Planeten. auch jetzt wieder von der geistigen Seite. Die sieben Planetensphären sind, oder was sind die Planeten überhaupt von einem gewissen Gesichtspunkt betrachtet? Sind sie der äußere Repräsentant des Beweglichen, des Astralischen in der Natur draußen? Was in uns der Astralleib ist, das ist draußen, sind draußen die Planetensphären eigentlich. Das steckt dort dahinter. Nur sind die viel geordneter als das, was in unserem Astralleib drinnen liegt. Nicht nur da sind die Triebe und Begierden, die alle irgendwie unharmonisch herumarbeiten. Da draußen ist es in einer großen Harmonie geordnet. Ich komme also in die äußere Seelenwelt eigentlich hinein, müsste man sagen. Bis zur Mondensphäre ist es noch die ganz unterste seelische Sphäre, wo noch sehr viel, naja, sag ich mal, Schmutz, astralischer Schmutz ist, der von Menschen verursacht wurde. Das ist ja genau auch der Bereich, wo das sogenannte Fegefeuer oder das Kamaloka ist. Also wo die Menschen auf ihrem Weg nach dem Tod ihre negativen astralischen Kräfte ablegen. Und die bleiben dort in dieser Sphäre. Die bleiben da zunächst einmal. Das ist ja das große Problem, dass eigentlich im Laufe der Menschheitsentwicklung gerade diese Kamaloka-Sphäre immer mehr an solchen negativen astralischen Kräften angesammelt hat. Und gerade der Bereich um die Erde herum, der engste Bereich um die Erde herum, ist, wenn man so will, heute mit astralischem Müll geradezu gesättigt. Wir haben nicht nur den Weltraumschrott da draußen herumfliegen, sondern wir haben also vor allem den Seelenschrott da draußen herumfliegen. Und das hat aber eine ganz, ganz große Bedeutung für alle die Menschen, die zu einer neuen Geburt herunterkommen. Weil sie müssen sich einen Astralleib bauen aus diesem Seelenstoff sozusagen, sage ich einmal. Also selbst wenn ein Mensch gute Anlagen hat, es bleibt ihm aber nichts anderes übrig, als aus dem, was da vorhanden ist, sich zunächst einen Astralleib zu bauen. Wir sind als Menschen eben noch nicht so weit, dass wir einfach aus dem Nichts heraus einen Astralleib schaffen können. Wir werden einmal so weit kommen. Wir werden dann so weit sein, wenn wir das Geist selbst vollkommen verwirklicht haben. Dann sind Das heißt, wenn wir es geschafft haben, durch unser Ich, unseren eigenen Astralleib komplett umzuwandeln, komplett neu zu erschaffen, dann haben wir damit eigentlich überhaupt die Fähigkeit gewonnen, einen Astralleib aus unserem Ich heraus zu schaffen. Dann ist das negative Astralische, was um uns herum ist, spielt dann keine Rolle mehr, aber so weit sind wir eben noch lange nicht. Also das heißt, dass von jetzt ab in die Zukunft die Menschen schon von dieser Seite her eigentlich immer schlechtere Inkarnationsbedingungen haben. Wenn nicht etwas passiert, was diese Kräfte da oben umwandelt, dass sie verändert, wenn also nicht ein Schritt weiter getan wird, als bloß diese Kräfte nach dem Tod auszuscheiden, ich meine, das müssen wir mal überhaupt unseren geistigen Weg weitergehen zu können, hinauf nach dem Tod, aber es bleibt die Schlacke zurück. Und wir müssen eigentlich gerade deswegen immer wieder zur Erde, oder wir dürfen, oder wir können, oder wir sollen, und es muss uns eigentlich ein großes Bedürfnis sein, herunterzukommen, so lange, bis das alles von uns verwandelt ist wieder, was wir dann am Negativen zurückgelassen haben. In je höhere Planetensphären wir dann hinaufsteigen, desto reiner wird die astralische Atmosphäre dort. Desto weniger ist von dem drinnen, was der Mensch an Negativem hineingebracht hat. Man kann sagen, also spätestens ab der Sonnensphäre ist das eigentlich ganz, ganz rein, diese astralische Sphäre da oben. Damit sind wir aber immer noch in einem Bereich, wo wir nicht im wirklich höchsten Geistigen drinnen sind. Das ist Astralisches, mit dem wir es zunächst zu tun haben. Und das Astralische, das Seelische ist noch nicht die schöpferische Quelle, sondern das Seelische ist auch bereits etwas Geschaffenes. Es ist nicht die Quelle der Schöpfung. Wenn wir ins wirklich Geistige kommen wollen, müssen wir noch über die Planetensphäre hinausgehen, müssen wir eigentlich noch hinausgehen, sogar über die Fixsternsphäre. Hinausgehen also über alles das, was noch irgendein sinnliches äußeres Korrelat hat. Und daher hat man ja im Mittelalter dann auch immer im mittelalterlichen Weltbild das so geschildert, dass hinter der Fixsternsphäre, diese Fixsternsphäre hat man dann auch immer wieder als den Kristallhimmel bezeichnet. Das ist also da kommen die sieben Planetensphären, dann kommt als achtes der Kristallhimmel, da liegen die Sterne drauf oder wie auch immer, also da sind die Sterne dahinter. Und dahinter aber fängt erst das wirklich rein Geistige an. In einer neunten Sphäre, die noch dahinter steckt. Manche haben sogar eine zehnte dazu gebaut. Aber diese neunte Sphäre ist dann das, was oft im Mittelalter das Empyreum genannt wurde. Also dort beginnt erst der Reich des eigentlich Geistigen, das man jetzt überhaupt nicht mehr in irgendwelchen sinnlichen Begriffen schildern kann. Bis dahin, bis zur Fixsternsphäre, kann ich immer wieder den Vergleich mit der Sternenwelt und so weiter gebrauchen. Da kann ich keinen sinnlichen Vergleich mehr gebrauchen. Ich komme also in etwas hinein, wo es sehr schwer ist, zunächst sich mit dem Bewusstsein zurechtzufinden, weil ich habe eigentlich keinen Anhaltspunkt mehr, keinen sicheren Halt mehr da drinnen. Und man hat das immer wieder auch genannt, das Hinausgehen in den Okean, also in den Ozean. Also es ist ein etwas sehr Bewegtes, nur man weiß zunächst einmal gar nicht einmal, was bewegt sich. Weil ich merke nur, ich kann mich nirgendwo anhalten, nirgendwo orientieren. Es ist in etwa das, was Goethe zum Beispiel in Faust schildert. Beim zweiten Teil will doch Goethe diese Helena da heraufholen aus der Unterwelt und der Mephisto sagt ihm, ja, aber dann musst du in das Reich der Mütter hinuntersteigen, damit du die Helena heraufholen kannst. Und dann beschreibt er also diesen Ort oder wie immer das ist, wo die Mütter sind, und da schildert er genau diesen Okeanos. Ein Reich, wo du nichts sehen mehr wirst, wo du keinen Halt mehr haben wirst, weil selbst wenn du im äußeren Meer schwimmen würdest, du würdest doch Wellen sehen und Delfine sehen oder sonst was, nichts wirst du sehen, wenn du in dieses Reich eingehst. Du wirst den Boden nicht spüren unter deinen Füßen, du wirst also keinen Halt haben, du gehst eigentlich ins Nichts hinein. Und genau das ist es zunächst, ein Erlebnis, als würde man ins Nichts hineingehen, ins absolute Nichts hineingehen. Und Faust sagt dann die bekannten Worte, in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Also wenn es dem Ich gelingt, wach zu bleiben in diesem Nichts, dann leistet die wirkliche geistige Welt aus. Ja, das Ich ist selber Natur wie das, was da draußen ist. Von dort stammt es eigentlich. Das Ich ist also etwas, was von dort stammt, was noch über die Fixsternsphäre hinaus erreicht. Ich meine, viele Impulse nehmen wir bewusst halt heute noch nicht mit, dann wissen wir eigentlich gar nicht so recht, was das Ich ist. Also jeder Mensch weiß so, ich, und ich bin ein Ich, und ich will, und ich muss, und ich brauche, und ich tue. Aber was das Ich wirklich ist, ist eigentlich eher so ein schwarzer Punkt, wo man nichts sehen. Also da erlebt man noch eher das Nichts in Wahrheit. Weil alle unsere Wünsche, unsere Begierden und Seelenerregungen, die wir haben, das ist alles noch nicht das Ich. Vielleicht steckt das Ich oder hoffentlich schon irgendwie ein bisschen als Herrscher dahinter, aber das ist alles nicht das Ich. Alles, was wir gelernt haben im Leben, unsere Erinnerungen, das ist alles noch nicht das Ich. Das Ich hat diese Erinnerungen gebildet vielleicht und hat dazu beigetragen, dass wir in den Etherleib hineingeschrieben werden, aber das ist alles nicht das Ich. Also versuchen Sie einmal, das alles abzustreichen, was ich gelernt habe im Leben, an was ich mich erinnere im Leben, was ich draußen sehe in der Welt. Meine Gemütserregungen, meine Zornesausbrüche, meine geduldigen Momente, alles das ist noch nicht ich. Weg damit, was bleibt dann über? Dann bleibt irgendwo ein schwarzer Punkt, von dem wir nichts wissen. Und dort ist eigentlich erst das Ich. Also wir wissen über das Ich im Grunde nichts, gar nichts. Immerhin haben heute das starke Bewusstsein, aber ich bin ein Ich. So viel wissen wir. Immerhin. Also wenn wir hinausschreiten in diesen Okeanos, wie dem auch Donato Latini schildert, wenn wir hinausschreiten über alles das, was wir sonst so gewöhnlich seelisch erleben, dann kommen wir in den Bereich, aus dem das Ich herstammt. Und dieses Hinausschreiten in den Ozean, in den Okeanos, das kannten eigentlich auch schon die Griechen, das kannte man schon in der griechischen Einweihung und das nannte man damals das Hinausfahren durch die Säulen des Herkules. Äußerlich dachte man sich, dass das äußere Bild bei Gibraltar und hinaus halt in den Atlantik fahren, aber das ist nur das äußere Bild dafür. Es ist das äußere Bild für ein seelisches Erleben. Wo das seelische Erleben ins wirklich geistige Erleben übergeht. Dann fahre ich also hinaus zwischen den Säulen des Herakles. Diese Schritte alle beschreibt und erlebt also Donato Latini. Er kommt also bis dorthin, wo das Ich herstammt. Und nachdem er jetzt bei diesem geistigen Ozean durchschwommen hat und irgendwann letztlich das Bewusstsein nicht mehr stark genug ist, das Ganze zu fassen. Das passiert dann, wenn man da hinauskommt, weil es ist schon sehr, es gab schon sehr starke geistige Kraft, überhaupt irgendwas in diesem Nichts zu erleben. Also in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden, das ist schon sehr weit gefasst. Das ist nur das Problem, wenn man am Anfang ein bisschen was erfasst. Also in der Regel ist es dann so, dass irgendwann man schwimmt, also in diesen Ozean hinaus und irgendwann hört das Bewusstsein auf und man ist eigentlich in einem Zustand wie im tiefen Schlaf. Also es wird finster. Und genau das passiert auch Donato Latini. Es wird also irgendwann dann finster und er erwacht aber dann wieder, aber er erwacht wieder in der physischen Welt draußen. Also er findet sich zunächst wieder in dem Wald, indem er sich da verirrt hat, wo seine Vision begonnen hat, in diesem Wald findet er sich wieder. Aber gleich steht wieder die Göttin Natura neben ihm. Und am Anfang war es so, er ist in diesen Wald hineingekommen, hat also zuerst diesen dichten, undurchdringlichen Wald, in dem er sich ganz verirrt hat, erlebt. Und dann taucht er in die Vision auf mit der Göttin Natur und diesen bewegten, sich metamorphosierenden Bildern und da ist die physische Welt verschwunden. Der Wald ist weg und er lebt jetzt in diesen Bildern drinnen. Jetzt plötzlich erwacht er in der physischen Welt, der äußere Wald ist um ihn herum, er erlebt ihn und zugleich erlebt er daneben aber die Göttin Natur, sie steht wieder neben ihm. Jetzt ohne diese ganzen Bilder rundherum nur die Göttin Natur, aber zugleich erlebt er die physische Welt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ein ganz wichtiger Schritt, nämlich insofern, als er in die Richtung weiß, wie die geistige Entwicklung weitergehen wird. Das alte, hellsichtige Erleben war eigentlich immer so, dass die Sinneswelt einfach ausgeschaltet wird und jetzt kommt man ins geistige Erleben. Und ich kann es nicht eigentlich zugleich zusammenschauen mit der äußeren Welt. Das neue Hellsehen oder das neue geistige Erleben wird dahingehend, dass wir ganz wach, bewusst in der sinnlichen Welt stehen können und zugleich das Geistige miterleben. Beides gleich wach erleben und das eine durch das andere beleuchten können. Dass das in dieser Art geschildert wird, bei Donato Latini ist eben etwas durchaus Neues. Das findet man vorher nicht bei den Lehrern von Chartres, diese Art der Schilderung. Sie schildern also, wie sie der Göttin Natur begegnen und gehen dann auch durch die verschiedenen Planetensphären und so weiter hinauf, alles das schildern sie, aber sie schildern nicht, dass sie dann plötzlich wieder in der physischen Welt erwachen und trotzdem diese Göttin Natur neben ihnen steht. Das ist das Neue. Das ist das Neue. Und das Neue entsteht aber dadurch, dass das Ich des Planeta Martini bereits jetzt sehr stark selbstbewusst auch in der äußeren Welt drinnen steht und das gelernt hat, was man vorher noch nicht so stark hatte. Gelernt hat vor allem dadurch, dass die Entwicklung des Intellekts einen starken Schritt auch gemacht hat. Weil der Intellekt doch auch etwas zu tun hat mit dem Bewusstsein in der Welt drinnen stehen, bewusst als Ich in der Welt drinnen zu stehen. Und Donato Latini erlebt seine Vision etwa im Jahre 1260 herum. Die Zeit ist das. Das ist nämlich, das kann man historisch genau datieren, weil das ist das Jahr, in dem damals die Gelfen in Florenz gestürzt wurden. Und er schildert ja, dass zu dem Zeitpunkt er seine Vision hatte, ausgelöst durch die Ereignisse. Und das heißt, wir sind jetzt bereits nach dieser geistigen Verfinsterung, von der wir gesprochen haben, die so um 1250 herum war, bei 1260 ist sie schon vorbei. Und es hat zu diesem Zeitpunkt bereits die Scholastik ihre Hochblüte eigentlich erreicht. Also der Thomas von Aquin oder so, also hat da schon seine wesentlichen Werke geschrieben. Es ist eine ganz neue Art des Denkens entstanden. Und eine Art des Denkens, die dieser Donato Martini bereits in sich aufgesogen hat. Und das verbindet sich also jetzt mit dem, was aber noch als geistiges Erleben da herüberweht von der Schule von Chartres. Und eben dadurch, dass er jetzt das Geistige mit dem Sinnlichen zusammenschauen kann, lernt er eben auch das Sinnliche draußen zu beurteilen vom Geistigen, mit dem Geistigen zu vergleichen. Und er kann vor allem beurteilen lernen, das, was die Menschen jetzt in der sinnlichen Welt geschaffen haben. Auch geschaffen haben in ihrer äußeren Gelehrsamkeit. Also die Göttin Natura spricht zu ihm und sie sagt, sie wird ihn jetzt hinführen und du wirst jetzt etwa die Philosophie in einem neuen geistigen Licht sehen, du wirst ihre Hintergründe sehen. Naja, und er erlebt jetzt die Philosophie in einem imaginativen Bild. Und das imaginative Bild schaut also so aus, dass Planeta Martin in eine Wüste geführt wird. In eine weite Wüste, in der kein Leben ist, in der keine Pflanzen sind, keine Tiere sind, kein Fluss, kein Bach, nichts. Nur toter Sand, totes Gestein, das sich endlos ausbreitet. Das ist also in etwa das Bild für die Philosophie. Und das zu einer Zeit, in der die Philosophie durchaus sehr hoch geschätzt wurde, auch von Donato Latini. Aber er sieht ganz bewusst, welche Kräfte eigentlich dahinter liegen. Das ist ein ganz sprechendes Bild dafür, was also der bloße Intellekt allein ist. Er kann eben nicht das Lebendige begreifen, er kann nicht das Beseelte begreifen, das alles ist nicht möglich für die bloße Philosophie. Oder zumindest nicht eine Philosophie, die sich bloß auf den Intellekt im aristotelischen Sinn stützt. Aber die Göttin Natur führt ihn jetzt weiter, führt ihn zu etwas Höherem, führt ihn von diesem Intellekt weiter zu den platonischen Tugenden. Also jetzt sind wir beim platonischen Erleben. Sie kennen die vier platonischen Tugenden. Weisheit, Starkmut, Mäßigkeit und Gerechtigkeit. Hängt zusammen, diese vier Tugenden hängen zusammen mit den Kräften, die eigentlich die Seele des Menschen erziehen sollen. Die Weisheit ist etwas, was zusammenhängt mit den Kräften der Bewusstseinsseele eigentlich. Also gerade heute, wo wir den Intellekt so stark haben, sollte man eigentlich Weisheit entwickeln. Weisheit ist nichts, was mit der Verstandesseele zu tun hat, sondern mit der Bewusstseinsseele eigentlich. Die Verstandes- oder Gemütsseele hat viel mehr zu tun mit dem, was Platon bezeichnet hat als Starkmut. Das hat der Verstand mit Mut zu tun. Naja, da muss man nur denken, dass zu Platons Zeiten man ja das, was wir heute als Verstand bezeichnen, noch ganz anders erlebt hat. Selbst Aristoteles schildert ja noch, dass der Verstand, das Denken eigentlich was ist, was vom Herzen ausgeht und von da aufsteigt, von der Mitte eigentlich. Und vom Gehirn sagt ja Aristoteles, das ist eigentlich da, um das Blut zu fühlen. Seine Aufgabe hat es nicht. Und es stimmt ja auch, dass man damals selbst auch ein Aristoteles noch, obwohl er schon die Logik beginnt zu entwickeln, dass er eigentlich erlebt, das Denken geht von da aus. Das ist eigentlich etwas, was aus dem Herzerleben auftaucht. Und nur wenn es sich halt dann da oben abkühlt, dann wird es halt von mir Logik fertig. Aber es geht von da aus. Und ich kann sie aber nur dann entwickeln, diese Verstandeslogik im alten griechischen Sinn, wenn ich meine Herzkräfte im Zaum habe. Das heißt, wenn da nicht Zorn oder was aus mir herausbricht oder etwas Ungeordnetes, wenn ich das zum Mut entwickelt habe. Mut heißt eigentlich, dass ich meine Herzkräfte im Griff habe, in der Hand habe. Dass ich weder in Zorn ausbreche, noch in Furcht versinke irgendwo, sondern mich im Griff habe. Erst wenn ich das im Griff habe, diese Kräfte, dann kann ich dieses Herzdenken im alten Sinne entwickeln. Und die Verstandesseele kommt von diesen Kräften. Also was die Griechen entwickelt haben, kommt von da, nicht von da oben. Unser heutiger Intellekt stützt sich vor allem aufs Gehirn. Das was von den Griechen herkommt, nicht. Bei den Römern rutscht es dann schon weiter hinauf. Da wird es schon sehr in die Richtung unseres Intellekts. Aber bei den Griechen eigentlich noch geht es von hier aus. Darum heißt es auch, darum nennt es ja durch deine ganz richtig Verstandes- und Gemütsseele. Verstandes- und Gemütsseele. Das ist also nicht unser trockener Verstand. Was wir heute als Verstand bezeichnen, ist der Intellekt da oben. Und das ist ja eben eine Eigenschaft der Bewusstseinsseele. Der Grieche hat eben auch nicht empfunden, ich denke, sondern ich empfinde die Weltgedanken und beginne sie auszusprechen. Aristoteles Logik, Logos heißt das Wort. Und die Logik entsteht ja eigentlich da aus dem folgerichtigen Sprechen. Also nichts anderes. Wir haben es heute sehr abstrakt schon gemacht. Heute haben wir dann nicht mehr formale Logik mit der Parkierung irgendwo, die nicht mehr Eingeweihte, im äußeren Sinn Eingeweihte entziffern können. Aber die Logik entsteht für Aristoteles aus dem Sprechen heraus, aus dem richtigen Sprechen heraus, aus dem richtig geordneten Sprechen, sodass ich sozusagen nicht in jedem zweiten Satz widerspreche. Das ist es eigentlich. Also auch aus dem Spracherlebnis heraus entsteht es. Und es war ja selbstverständlich, wenn die Griechen philosophiert haben, dass sie es eigentlich im Gespräch miteinander getan haben. Man hat philosophiert, indem man miteinander philosophische Gespräche geführt hat. Bei Aristoteles geht halt dann so weit, dass er seine Schriften dann nur eher wie ein Selbstgespräch schon verfasst. Aber immerhin, das ist dann der nächste Schritt. Bei Platon noch die Darstellung in Dialogen immer. Sehr typisch, dass er in Dialogen schildert. Also er schildert eigentlich immer dieses philosophische Gespräch. Bei Aristoteles wird es zumindest zum Selbstgespräch. Aber es ist eigentlich aus dem Sprechen herausgegangen. Und dazu muss man vielleicht auch noch wissen, in der damaligen Zeit, wenn die Menschen geschrieben oder auch gelesen haben, dann haben sie laut gesprochen dabei. Man hat nicht geschrieben, ohne laut zu sprechen, und man hat nicht gelesen, ohne den Text laut zu lesen. Das war also ganz ungewöhnlich, wenn das ein Mensch getan hat, noch bis in nachchristliche Zeiten hinein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, von der Augustinus. Augustinus, also so 3. 4. nachchristliches Jahrhundert, schreibt noch ganz erstaunt, wie er den Bischof Ambrosius besucht und er habe ihn bei seinem Pult stehend und still lesend gefunden. Und das erscheint ihm also ganz merkwürdig, wie denn das zugehen kann. Und das ist also sehr auffällig. Also selbst in der damaligen Zeit war es noch nicht üblich, dass man leise gelesen hat, also sozusagen nur in Gedanken gelesen hat. Und wie er also zur Zeit eines Platon oder Aristoteles. Das war halt einfach normal, dass man und zwar nicht gesprochen wie wir heute, das heißt genuschelt irgendwie, sondern man hat eigentlich rezitiert mit großer, klangvoller Sprache. Ich weiß nicht, wie das die Nachbarn aufgefasst haben, wenn da einer ein Buch verfasst hat, aber wahrscheinlich haben sie andächtig gelauscht. Das ist halt anders als ältere Musik heute und die Berieselung. Also stark muss diese Tugend ist etwas, das mit der Mitte und mit der Verstandesseele zu tun hat. Verstandesseele kommt von da. Weisheit, Bewusstseinsseele, Starkmut, Verstandesseele und die Mäßigkeit, da hat was mit der Empfindungsseele zu tun. Und in der Empfindungsseele entwickelt man am leichtesten die Gier, dann auch sehr unmäßig zu sein. Wir wollen alles in Maßen genießen. Das heißt jetzt gutes Essen oder sonst was, aber das heißt auch nur überhaupt die sinnliche Welt genießen in aller Fülle. Ist ja was Schönes, aber im richtigen Maße. Mäßigkeit heißt ja immer nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So wie Starkmut oder Mut entwickeln, heißt nicht zornig und unbesonnen auf den losgehen, aber auch nicht zittert vor Furcht sich irgendwo vergriechen, sondern dazwischen steht es irgendwo. Und so ist Mäßigkeit also das richtige Maß finden. Denn auch das zu wenig ist verkehrt. Also wenn ich gar nichts genießen kann in der sinnlichen Welt, dann sage ich, also ich bin ein geistiger Mensch. Nur mehr Askese, nur mehr Askese. Das Essen muss grauslich schmecken und das Ganze möglichst kratzen und es soll Kunst um mich herum brauche ich nicht. Meine Augen sollen nichts Schönes sehen, weil das könnte mich verführen zum Sinnlichen. Alles weg, also das ist auch wieder ein sehr starkes Extrem. Zeigt sich ja dann oft, dass gerade bei den Asketen oft in der Tiefe dann nämlich gerade erst recht Begierden geweckt werden. Sie werden nur unterdrückt und hinuntergedrückt und da unten wachsen sie dann. Da wachsen sie eigentlich immer mehr. Und manche mystische Schau ist dann auch schon sehr gefärbt von diesen Trüben, die da unten herrschen. Das merkt man. Also bei manchen Mystikern kommt es durch. Sogenannten Mystikern, sage ich halt einmal. Ja, und was ist die Gerechtigkeit? Was ist die Gerechtigkeit? Das wirklich aufrecht in der Welt stehen, gerecht nach allen Seiten zu sein, was sich ja auch symbolisiert im Kreuz, da spricht das Ich unmittelbar. Das ist die Kraft des Ich unmittelbar. Nicht der Verstandesseele, Empfindungsseele, Bewusstseinsseele sind ja noch nicht das Ich selber. Das ist zwar der engste Kreis sozusagen, der engste Seelenkreis um das Ich herum, aber da drinnen steht fest und aufrecht das Ich, das eigentlich diese Seelenglieder zu erziehen hat. Und das ist die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gegenüber den anderen, aber auch Gerechtigkeit gegenüber sich selbst gehört auch dazu. Gerechtigkeit gegenüber sich selbst bedeutet, was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, seine eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen. Sie nicht zu überschätzen, aber auch nicht sie zu unterschätzen. beides kann eine sehr starke Ablehnung sein. Wenn ich immer gerade, naja, ich bin der Beste, der Geiste und Schönste, ich kann alles und ich tue das und es kommt dann nichts raus, dann ist das eine maßlose Überschätzung und wird nichts Heilsames in der Welt bringen. Aber wenn ich dann sage, naja, ich bin ganz klein, ich bin ganz klein, ich kann nichts, ich habe überhaupt keine Fähigkeiten, dann kann das eine sehr bequeme Ausrede sein dafür, ich sitze in meinem Winkel, weil ich kann eh nichts, also brauche ich eigentlich auch nichts tun. Was kann ich mit meinen Fähigkeiten schon tun? Und bitte beobachten Sie die Welt heute, was man so häufig hört. Was kann denn ich schon tun? Was kann man denn schon tun? Nichts. Das ist so die verbreitetste Meinung, die man heute überhaupt hört. Es ist alles schlecht in der Welt, aber was kann man denn schon tun? Nichts. In Wirklichkeit kann nur der Einzelne was tun, nur aus dem Ich heraus was tun. Ich meine, man muss halt dann nicht gleich die Illusion haben, dass die ganze Welt mal ein Paradies sein wird, weil ich jetzt einmal einen Finger gerührt habe. Das ist dann vielleicht wieder übertrieben. Aber ich kann in meinem kleinen Kreis, in dem mich das Schicksal ja nicht ganz zufällig hineingestellt hat, kann ich immer etwas bewirken und kann eine Veränderung zum Positiven oder zum Negativen herbeiführen, wie auch immer. Also darin wirkt die Gerechtigkeit eigentlich. Also diese Tugenden lernt Brunetto Latini kennen und Natura führt ihn dann noch weiter, führt ihn bis in den Bereich, der bereits in dieser Dichtung oder in diesem Gedicht des Brunetto Latini, das übrigens diese Dichtung, in der er seine Einweihungserlebnisse schildert, ist übrigens in italienischer Sprache verfasst oder besser im florentinischen Dialekt verfasst. Die eigentliche italienische Sprache fängt erst an, indem die Dialekte dann miteinander verbunden werden. Vor allem Dante hat dann sehr viel getan dazu. Aber der florentinische Dialekt ist also ein wesentliches dazu. Er schreibt also nicht mehr im Lateinischen, sondern er schreibt in seiner Volkssprache. Und durch das Ganze auch, das trägt auch dazu bei, dass das Ganze einen viel individuelleren Ton kriegt, als dieses sehr abstrakte, fernstehende Lateinische, den man bis daher geschrieben hat. Das zwar so weltumspannend irgendwo war, aber trotzdem sehr fern, eigentlich dem eigenen individuellen Erlebnis. Da schreibt er eigentlich in der Sprache, nach der er verschnabelt gewachsen ist sozusagen. Und da kann man sich viel, viel persönlicher, viel individueller eigentlich ausdrücken. So wie es in der Kunst eigentlich so ist, dass man im Dialekt noch viel mehr Färbungen hineinbringen kann als in der Hochsprache. Und in Wirklichkeit ist im Dialekt die künstlerische Ausdrucksmöglichkeit reicher als in der Hochsprache. Wobei es jetzt natürlich darauf ankommt, wie der Dialekt ist. Ich meine, er kann, so wie es heutige Wienerische, schon sehr in ein eher negatives Extrem verzerrt sein, aber er kann auch sehr schöne Töne haben. Und dann kann ich damit immer seelisches und geistiges viel erreichter ausdrücken als in der vergleichsweise kargen und normierten Hochsprache. Der Dialekt bietet einfach so Worte, die man gar nicht übersetzen kann in die Hochsprache. Da ist irgendwas, was so soll sein. Ein Österreich-Stück übersetzen, das ist ein Norddeutsch. Das ist eigentlich fast nicht zu erklären. Das muss man einfach aus dem Sprachgeist heraus erleben. Also das in dieser Form hat sich dann etwa Latini ausgedrückt. Das ganze Gedicht ist immer in ganz kurzen Verszeilen. Die sind ganz kurz. Das ist eine endlos lange Reihe von so ganz kurzen Versen. Und das klingt irgendwie wunderschön. Ich kann leider nicht Italienisch, aber man kann es ein bisschen lesen. Und es klingt wunderbar. Also wenn man so versucht zu rezitieren, das geht ja, wenn man es nicht so ganz genau versteht. Das klingt, das ist Musik. Also was sehr künstlerisches eigentlich. Ja, und das Erleben führt ihn jetzt in etwas, was er so beschreibt, als den Bereich des, des Glücks und der Seligkeit, und dort wohnt der Gott der Liebe. Also das ist dort die letzte Station, an die die Göttin Natura führt, und der Liebesgott, also er wird dort sogar von einem Pfeil des Liebesgottes getroffen, also das alte Bild vom Amor. Und das ist jetzt fast schon mehr, als der Planet ertragen kann. Also er will jetzt wieder zurück, und er wird hinausgeführt von Ovid. Ovid begegnet ihm der römische Dichter Ovid, der die Metamorphosen geschrieben hat. Also nicht umsonst ist es gerade der, weil der Planet Latino ist schon vorher diese vielen sich verwandelnden Bilder, sich metamorphosierenden Bilder geschildert hat. Also offensichtlich hat er sehr starke Beziehung zu dem Ovid auch gehabt, der in seinen Dichtungen ja auch schon so ein bisschen einen Vorteil davon hatte. Ja, und damit endet zunächst die Schilderung seines Einweihungserlebnisses. Das Ganze nimmt aber trotzdem noch insofern einen Fortgang, dieses Gedicht, als dann Bonetto Latini schildert, wie er später nach Frankreich kommt, denn in Florenz konnte er nicht bleiben. Seine Partei war ja gestürzt, also er ist sozusagen ins Exil gegangen, würde man halt sagen. Er ist dann nach Montpellier oder so gegangen, dort ins Kloster, hat dort gewirkt lange Zeit. Und schildert, wie er dort den Mönchen jetzt seine Sünden beichtet und so weiter. Also das alles wird genau geschildert. Also eigentlich was sozusagen als Ergebnis seines Einweihungsweges, was er für Handlungen dort getan hat. Und er schildert dann auch weiter, wie er dann noch einmal eine Reise in diesen Wald unternimmt, in späteren Zeiten, wo er diese Schau gehabt hat, und wie er dort wieder eine neue Schau hat, jetzt ohne dass sie ausgelöst ist durch irgendein schreckliches Ereignis, sondern offensichtlich dadurch, dass seine geistige Entwicklung jetzt bereits so weit ist, dass er aus eigener Kraft zu dieser Schau durchbrechen kann. Er schaut jetzt den Berg Olymp, also den Götterberg sozusagen, und die vier Elemente und alles Mögliche. Er begegnet Ptolemäus. Also jenen griechischen Denker, der eigentlich das antike Bild des Weltalls beschrieben hat, das ptolemäische System begründet hat, und kommt mit ihm ins Gespräch, beziehungsweise Ptolemäus redet ihn an, und damit endet das Werk, unvollendet. Also was in der Ptolemäus erzählt hat, hat er zumindest nicht niedergeschrieben. Damit endet es. Prometto Latini ist in späteren Jahren nach Florenz zurückgekommen, hat er dann auch wieder höhere Ämter begleitet, also nachdem die politischen Wirren dort sich aufgelöst haben. Das war viele, viele, viele Jahre später dann. Und ist dort der Lehrer des Dante geworden. Der Lehrer des Dante, der die göttliche Komödie geschildert hat. Und in dieser göttlichen Komödie des Dante, das ist eigentlich das Werk, in dem noch unheimlich viel, das ist das letzte Werk eigentlich, in dem noch unheimlich viel im Hintergrund steckt von dem, was aus der Schule von Chartres herübergekommen ist. Jetzt über Donato Latini, was er erlebt hat, bei Dante findet man sozusagen den letzten Auszug davon, aber in einer sehr, sehr, sehr intensiven Form und zugleich in einer Form, die aber auf die Zukunft hinweist. Da sind viele Elemente drinnen, die auf die Zukunft hinweisen, die besonders hinweisen auf unsere Zeit des Bewusstseins, Seelenzeitalters. Und wir werden uns dann das nächste Mal mit Dantes göttlicher Komödie ein bisschen mehr beschäftigen, was da alles dahinter steckt. Wir werden die Verwandtschaft sehen mit diesen Schilderungen des Prometto Latini, beziehungsweise mit den Schilderungen der Lehrer von Chartres, die wir schon kennengelernt haben. Wir werden aber auch deutliche Unterschiede sehen. Und wie ganz andere Elemente, die dort nur angedeutet sind, jetzt ganz stark in den Vordergrund rücken. Was eben damit zusammenhängt, dass so viel nur als Vorschau, dass bei Dante noch viel stärker als bei Cornetto Latini dieses Hinuntersteigen in die eigenen Seelenkräfte geschildert wird. Das nimmt jetzt den breitesten Raum eigentlich ein und die geistigen Kräfte zunächst, die hinter der äußeren Natur stehen, das nimmt einen ganz kleinen Raum ein. Aber das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Danke.